zwischen Hamburg und Haiti. Svanetien im hohen Kaukasus. Die letzte Wildnis Europas. Eine Sendung von Ariane Hummel.
Svanetien liegt vielleicht nicht am Ende der Welt, aber weit kann es von hier nicht mehr sein. Die unwegsame Region im hohen Kaukasus gehört zu Georgien und ist als höchstgelegener Landstrich zwischen Europa und Asien noch immer weitgehend isoliert. Die Verbindung zur sogenannten Zivilisation stellt eine einzige holprige Straße sicher, die nur mit einem guten Geländewagen und noch besseren Nerven, von Gottvertrauen ganz zu schweigen, zu bewältigen ist. Zwischen wiederkäuenden Kühen und Gesteinsbrocken schlängelt sich der schlecht befestigte Weg immer höher hinauf in die Berge. Links und rechts fällt er steil ab. Inmitten tiefgrüner kaukasischer Wälder und Felder liegt das kleine Dorf Lakushti auf 1900 Metern Höhe, umgeben von den gigantischen Bergen des hohen Kaukasus. Der höchste von ihnen, der Mount Ushba, ist mit seinen zwei schneebedeckten Gipfeln fast 4900 Meter hoch. Er überragt alles und ist auch von weitem noch von überall her zu sehen. Der doppelköpfige weiße Berg aus Eis und Schnee ist ein Wahrzeichen Svanetiens, wie auch die steinernen Wehrtürme in jedem svanetischen Dorf im hohen Kaukasus.
Die Chamgiljanis sind seit Generationen hier zu Hause. In dieser alpinen Region leben nur wenige Familien. Die Svanen haben über die Jahrhunderte eigene Sitten, Riten und Gebräuche entwickelt, um dem kargen Leben in dieser Höhe zu begegnen. Es gibt kein Geschäft, keine Apotheke. Und der nächste Arzt lebt weit entfernt im kleinen Verwaltungssitz Mestia. Sommers wie winters ist man auf sich selbst gestellt in den uralten Häusern.
Die Gastfreundschaft in Svanetien ist dagegen legendär und die Sangeskunst der Svanen auch. Die Schwestern Eka, Anna und Madonna Chamgeljani singen beim Supra, dem gemeinsamen festlichen Abendessen, ein altes svanetisches Lied. Das Familienoberhaupt spricht die Segenswünsche.
Der allererste Toast geht an Gott, der zweite an die Engel, der dritte an den heiligen Georg. Dann der Toast auf die Familie und Freunde und Gäste. Der letzte Toast gilt denjenigen, die uns verlassen haben, die gestorben sind und die wir in unserem Leben vermissen. Wir denken an sie, an alle. Mögen sie in Frieden ruhen.
So lebensfroh die Menschen in Lakushti sind, so lebendig ist auch die Vergangenheit. Nana, eine sanftmütige Sängerin, hat den dreitägigen beschwerlichen Weg aus der fernen Hauptstadt Tiflis auf sich genommen, um die Geschwister Eka, Anna und Madonna Chamgeljani zu besuchen und um deren Lieder, die jahrtausendealten svanetischen Gesänge, zu lernen und zu bewahren.
It was about 5-6 years ago, probably, when I met Anna and Madonna. I sang with my old friends.
Es ist ungefähr 5 bis 6 Jahre her, als ich Anna und Madonna getroffen habe. Ich habe in einem Chor des Konservatoriums in Tiflis gesungen. Mein Chorleiter hat Anna mitgebracht.
I mean, we as friends from Conservatoire reunited to sing again.
Sie war ein großer Gewinn für uns, weil sie neue Farben und neue Lieder einbrachte, nämlich svanetische Lieder. und eine herrliche Art, die Chuniri, die Spießgeige, zu spielen. Sie ist äußerst begabt darin. Es gibt nicht viele Musiker, nicht einmal unter den Swanen, die sie so virtuos spielen können.
Skilled and you cannot hear many even swans being so good at Chuniri.
Nana ist Profimusikerin und leitet seit Jahren Chöre und Workshops zu georgischer Musik in aller Welt. Sie begeistert sich für die swanetische Polyphonie und promoviert gerade an der Uni Leipzig über diese besondere Vielstimmigkeit im Hohen Kaukasus.
I had never been to Swaneti before and we talked about Swaneti, about Swan music and about her family and about her father.
Ich war vorher noch nie in Swanetien. Ich habe aber vor der Reise mit Anna über das Land, über swanetische Musik und über ihre Familie gesprochen. Anna und ihre jüngere Schwester Madonna befürchten, dass die Traditionen, Rituale und Bräuche, die sehr eng mit der Musik verbunden sind, mit den alten Sängern aussterben werden.
So versuchen nun Anna, Eka und Madonna Chamgeliani gemeinsam mit Nana Havanadze und musikbegeisterten Sängerinnen und Sängern aus aller Welt, die swanetische Polyphonie zu retten.
Am Rande des Dorfplatzes von Lakushti plätschert ein alter steinerner Brunnen. Fließendes Wasser gibt es im 80 Einwohner zählenden Dorf erst seit ein paar Jahren. Zumindest in einigen Häusern. Gerade mal 4 Duschen und 4 Toiletten. Die meisten Dorfbewohner verzichten auf die Errungenschaften der Zivilisation. Das Plumpsklo im Garten und der Brunnen am Platz tun es ja auch. Und das seit Jahrhunderten.
Nach der Feldarbeit versammeln sich die Swanen jeden Abend unter einer grünen, hochgewachsenen Linde. Die Kinder nutzen die Fläche als Spiel- und Bolzplatz und toben fröhlich umher. Die abgelegene Region an der Grenze zu Russland ist geprägt vom Klang ihrer Musik und ihren Geschichten, die die Kinder bereits mit der Muttermilch aufsaugen, wie die Schwestern Eka, Anna und Madonna. Nur mündlich, von Familie zu Familie, von Generation zu Generation, werden die oft melancholisch wirkenden Lieder weitergegeben. Ebenso die Mythen und Legenden, die sich die Menschen im Dorf beim Abendlicht erzählen.
Swanetien ist eine urwüchsige, abgeschiedene Welt inmitten hoher Gipfel. Einsam, rau und wild. In den Wäldern leben Bären und Wölfe. Berge und Hochtäler sind ein halbes Jahr lang von Schnee und Eis bedeckt. Der Schrara, der höchste Berg Georgiens, ist über 5000 Meter hoch. Das höchstgelegene Dorf Europas ist Uzhguli. Es liegt auf 2200 Metern Höhe und gehört wegen seiner vielen Wehrtürme seit 1996 zum Weltkulturerbe.
Madonna, die jüngste Tochter der Familie Chamgeliani, ist nicht nur eine fabelhafte Sängerin, sondern auch so etwas wie das historische Gedächtnis des Dorfes. Nach dem Ethnologiestudium in der Hauptstadt Tiflis kehrte sie in ihre Heimat zurück. Ihr Spezialgebiet, wenig überraschend, das Leben der Swanen und die Mythen ihrer Urahnen. Die 30-jährige, temperamentvolle, dunkelhaarige Frau lacht schelmisch in sich hinein und bemerkt in gebrochenem Englisch, spannend seien vor allem die Geschichten vom guten Wolf, dem Begleiter des heiligen Georg, dem Schutzheiligen der Swanen. Und die von der weißen Schlange, der Schutz- und Hausgöttin. Im Hohen Kaukasus werden sie seit Urzeiten verehrt, während in Westeuropa der Wolf wie die Schlange von vielen gefürchtet wird.
Jedes Haus besaß früher einen heiligen Raum, eine Art Luke im Lehmboden, die in eine kleine, niedrige Kammer führte. Diese war heilig und durfte nur von den Frauen des Hauses betreten werden. Sie hielten dort eine weiße Schlange gefangen. Täglich opferte ihr die Vorsteherin der Familie Milch. Sie beteten die weiße Schlange an. Sie galt als eine Art Hausgeist, als schützender Engel. Auch heute noch wird sie in Swanetien verehrt und streng geschützt. Man sagt, wer eine Schlange tötet, dem stirbt zur Strafe ein Angehöriger.
Madonnas Gedächtnis reicht weit zurück bis in die Vorzeit Lakushtis. Ihr Vater hatte ihr auf dem Sterbebett die Aufgabe übertragen, die Geschichte Swanetiens und seiner Menschen zu bewahren. Und das tut Madonna seither. Mit großem Engagement. Eigentlich wollte sie Mathematikerin werden und nicht Musikerin und Ethnologin, wie vom Vater und der Familie gewünscht. Doch der frühe Tod des Vaters veränderte alles. Die Überlieferung im Dorf ist und bleibt eine mündliche. Die Geschichten niederzuschreiben liegt der Ethnologin fern. Wie sonst sollen sie lebendig werden? Wieder lacht sie spitzbübisch und sagt, sie erzähle lieber. Zum Beispiel über den Wolf.
Der Wolf war für den heiligen Georg eine Art Hund. Der heilige Georg geht auf die Figur des heiligen Reiters zurück. Dieser wurde früher Skrak genannt. Ursprünglich war dies aber der Name des Mondgottes. Skrak hatte zwei Brüder. Er war der jüngste von ihnen. Als seine Eltern starben, teilte man das Familienvermögen unter den Söhnen auf. Aber als Jüngster bekam er nur seinen kleinen Hund mit auf den Weg. So begann er zu reisen und vollbrachte gute Taten mit ihm, wo immer er auch war.
Madonna erzählt in dem alten, dunklen Haus mit den geschnitzten Holzwänden von Skraks Verwandlung, als wäre es erst gestern gewesen. Wie er durch seine überschüssigen Kräfte unabsichtlich vom Guten zum Bösen getrieben wird. Wie ihn Gott als Mond an den Himmel setzt und sein kleiner Hund so traurig darüber ist, dass er den Mond anheult. Aus dem einst braven, kleinen Hund wird ein wildes Tier. Er wird zum wilden, jedoch treuen Wolf. Seitdem sind die Wölfe den Swanen heilig.
Im Hohen Kaukasus stehen die Wölfe unter strengem Schutz. Wenn ein Mann einen Wolf tötet, wird er im Wolfspelz durchs Dorf gejagt und aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Das will natürlich keiner. Das letzte Mal, dass einer einen Wolf erschossen hat, sei deshalb schon lange her, erzählt Madonna.
Wenn jemand aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wird, bedeutet das in den Bergen des Hohen Kaukasus das Todesurteil.
Allein die Drohung wirke Wunder, sagt Madonna. Antiker Naturschutz, offenbar sehr wirkungsvoll. Manchmal streunen auch heute noch vereinzelt Wölfe nachts durch das Dorf, doch keiner stört sich daran. Mensch und Tier leben in den Bergen des Hohen Kaukasus weitgehend im Einklang.
Der Gesang der Dorfbewohner ist fast immer und überall in Lakushti zu hören. Auf den Feldern, bei der Arbeit, in der Küche beim Zubereiten der Speisen, beim Spielen oder unter der Linde am Dorfbrunnen, wo sich die Menschen gern zum Plausch versammeln. Die, die nicht singen, lauschen andächtig.
Auf den Feldern arbeiten die Bauern noch mit Ochsen. Wie schon vor Hunderten von Jahren ziehen sie den hölzernen Pflug und den Schlitten, auf dem das Heu eingebracht wird. In den Mythen Svanetiens spielt der Ochse eine zentrale Rolle. Früher war er der Begleiter der Sonnengöttin Kaltidi. Er war das wichtigste Arbeitstier und Transportmittel in den unwegsamen Bergregionen des Hohen Kaukasus. Auch heute noch haben die Bewohner Lakushtis keine modernen Maschinen. Sie verrichten die schwere Feldarbeit wie ehedem mit ihren Ochsen. Bis ins 19. Jahrhundert lebten die Tiere mit ihren Besitzern noch unter einem Dach und wurden von ihnen verehrt, gehegt und gepflegt. Heute stehen die Ochsen im Stall nebenan, im alten Haus mit dem hohen Turm, das einst der Großfamilie und den Tieren als gemeinsame Unterkunft diente. Mittlerweile haben die Chamgelyanis neu gebaut. Ein typisches zweistöckiges Haus aus Holz und Stein mit einem umlaufenden Balkon. Aber was heißt hier neu? Auch das ist schon wieder ein gutes Jahrhundert her. Die Zeit steht manchmal still in Lakushti.
Nur sehr langsam erreicht der vermeintliche Fortschritt die isolierten Täler im Hohen Kaukasus. Erst seit einem guten Jahr gibt es eine asphaltierte Straße hinauf bis nach Mestia. Das 2700 Einwohner zählende Städtchen ist der einzige etwas größere Ort und Verwaltungssitz der Gegend, zwei waghalsige Autostunden von Lakushti entfernt. Hier gibt es auch ein paar Geschäfte und eine Arztpraxis. Fast jedes zweite Haus besitzt einen mittelalterlichen Wehrturm aus Stein. Mestia gilt als San Gimignano des Kaukasus, obwohl es noch nicht auf der touristischen Landkarte steht. Das soll sich nun ändern. Die georgische Regierung will aus dem verschlafenen Nest ein Skiresort nach Schweizer Vorbild machen. Die hölzernen Chalets mit dem typischen Steinsockel stehen schon. Noch fehlen allerdings die internationalen Gäste.
Für mich ist Svanetien die Region, in der die Musik noch sehr stark verwurzelt ist, wo die Musik wirklich ein Teil des Alltags ist. Also weniger für das Publikum, das passiert natürlich auch. Man entdeckt auch, dass das einen Marktwert für Touristen hat. Das heißt, man lockt auch die Touristen mit den traditionellen georgischen oder svanetischen Gesängen, aber es ist einfach auch noch ein Teil des Alltags.
Frank Scheerbaum ist Professor für Erdbebenforschung in Potsdam. Er hat in Svanetien ein neues Spezialgebiet gefunden. Oft reist er monatelang durch den Hohen Kaukasus, auf der Suche nach den Wurzeln der svanetischen Polyphonie. Viele dieser Lieder wurden aus der Antike übernommen ins frühe Christentum, das in Georgien seit etwa dem 1. Jahrhundert verbreitet ist.
Das ist alles rituelle Musik, wenn man die Riten des Alltags mit einbezieht, also zum Beispiel Geburt, Hochzeiten, Todesfälle, Supras, also diese festlichen Gastmähle. Zu allen Angelegenheiten gibt es dann besondere Lieder, die dann auch gesungen werden. Auch während der Supra werden bestimmte Toasts ausgebracht und zu jedem Toast gibt es im Prinzip auch bestimmte Lieder, die man singt.
Die Gesänge gehen auf sehr frühe, vermutlich altsumerische Wurzeln zurück. Begleitet werden sie von der dreiseitigen Spießgeige, der Chuniri. Manchmal auch mit der Changi, einer Art Winkelharfe, die noch aus den Zeiten der Sumerer stammt, wie so vieles in der Kultur der Swanen. Eine alte Quelle erzählt, dass junge Männer einst der sumerischen Sklaverei entkamen. Den Platz, an dem sie sich dann niederließen, nannten sie Savané, Hort der Sonne. Madonnas ältere Schwester Eka spielt die Chuniri, als hätte sie nie etwas anderes getan. Eka, Madonna und Anna erzählen die bewegende Geschichte der beiden Volkshelden Witzbil und Matzbil aus dem frühen Mittelalter, die sich im Kampf für die Freiheit Svanetiens geopfert haben. Sie wollten ihre Frauen und Kinder, das wenige Vieh und ihr Land vor der Gewalt der Landlords und ihrer unbändigen Gier retten. Doch grausam wurden sie für ihren Mut bestraft. Der Turm, in dem sie Zuflucht gesucht hatten, wurde von ihren Feinden einfach mit Holz umlegt und angezündet. Überlebt haben Witzbill und Matzbill dennoch, in diesem Lied, im Herzen der Swanen, die letztlich jede Fremdherrschaft überwunden haben. Der Römer, Turkmenen, Seldschuken, Mongolen, Osmanen, Perser und der Russen, die hinter der Grenze auch im 21. Jahrhundert noch lauern.
Unbändig, wild und stark. So beschrieb schon der antike Geschichtsschreiber Strabon die Menschen im Hohen Kaukasus.
Sie sind ein mächtiges und tapferes Volk, wie mir scheint, das tapferste und kühnste überhaupt auf der Welt. Sie leben in Frieden mit allen Nachbarvölkern, sie haben einen König und einen Rat von 300 Menschen und können 200.000 Krieger mobilisieren.
Die griechische Sage um die Argonauten und das goldene Vlies spielt in Swanetien. Auch die Prometheus-Sage hat hier ihren Ursprung. Die Swanen nannten ihn Amirani, der Gott, der das Feuer stiehlt, um Metall zu schmieden. Die Sage geht auf das Jahr 2000 vor Christus zurück, den Beginn der Bronzezeit. Prometheus alias Amirani, Urbild des Rebellen, Vater der Zivilisation, war zu Hause im Hohen Kaukasus.
Die Swanen können also auf eine lange und besondere Geschichte zurückblicken. Sie stammen nachweislich von den Sumerern im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris ab. Das haben neueste Forschungen ergeben. Die Direktorin des Museums, Rusudan Kociani in Mestia, das neuerdings zum Weltkulturerbe zählt, bestätigt dieses Ergebnis.
Die Swanen stammen, wie manch andere georgische Völker, ursprünglich aus Mesopotamien. Wir sind sehr stolz darauf, denn es bedeutet, dass wir eine sehr alte Nation sind, deren Wurzeln zurückreichen in eine weit entfernte Zeit der Menschheitsgeschichte.
Noch heute ist die Schrift und Sprache der Swanen einzigartig, eng verwandt mit dem Sumerischen. Bebia, die Großmutter im Hause Nikolodziani, Nachbarin der Chamgelianis, füttert wie jeden Morgen vor dem Frühstück die Hühner und holt das Gemüse aus dem Garten. Sie hat ihre Kindheit unter russischer Herrschaft verbracht und wurde Bibliothekarin.
Ich habe 18 Jahre lang als Bibliothekarin gearbeitet. Wenigstens hatten wir gute Bücher, jede Art von Büchern, vor allem auf Russisch. Die Bibliothek war im Winter, wie im Frühling und Sommer, immer geöffnet. Nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion lernten die Kinder in der Schule erstmals Deutsch, 8 Jahre lang, und danach 4 Jahre Englisch. Ich selbst war nicht gut darin. Das Leben ist lauter geworden, aber auch einfacher. Bildung und Erziehung waren sehr wichtig in meiner Kindheit.
Seit der Unabhängigkeit Georgiens von der Sowjetunion habe sich vieles in Lakushti verändert. Zum Positiven, meint Oma Bebia.
Das Leben war früher sehr hart. Man stellte alles selbst her. Wir hatten auf dem Hof vor allem Schweine, aber auch Ziegen, Kühe, Schafe und Ochsen. Es gab keine Geschäfte. Wir zogen alles im eigenen Garten, was wir brauchten.
Und das ist bis auf wenige Ausnahmen auch noch heute so. Nur Reis und Mehl werden heute hinzugekauft.
Besonders im Herbst gab es immer viel zu tun. Wir mussten uns auf den harten Winter vorbereiten. Meine Familie war sehr groß. Wir waren 11 Kinder. Jedes hatte seine eigene Aufgabe. Schon als ich ganz klein war, half ich meiner Mutter und meinem Vater. Auch damals schon sangen wir viel. Wenn wir die Arbeit des Tages abgeschlossen hatten, setzten wir uns zusammen und sangen. Vater und Mutter waren beide begnadete Sänger.
Aber auch heute legt die Großmutter ihre Hände nicht in den Schoß.
Im Winter stricken wir Socken, flicken die Kleider, die Tiere müssen versorgt werden, einige werden geschlachtet.
Belbia ist mit ihrem Leben in den Bergen zufrieden. Sie macht 3 Kreuze, dass die Sowjetunion untergegangen ist und Georgien nicht zu Russland gehört.
Wir hassen die Russen nicht, aber die russische Politik ist, sie haben die schönsten Gebiete Georgiens einfach annektiert. Abchasien und Ossetien, die eigentlich zu Georgien gehören. Wir wollen nie wieder zurück unter die russische Herrschaft. Wir möchten für immer zu Europa gehören. Aber die Familie ist und bleibt der Mittelpunkt in unserem Leben. Wir arbeiten alle zusammen, wo immer es nur geht.
Das Erntedankfest am Ende des Sommers will keiner verpassen. Die Bewohner schwirren aus in die umliegenden Gärten und Küchen. Es wird gewerkelt, geerntet, gesungen und gekocht. Dann versammeln sie sich in der kleinen Kirche am Dorfplatz hinter dem Lindenbaum. Unter ihnen auch die Geschwister Chamgeljani, die noch bis früh am Morgen Brot und Chachapuri, die kleinen mit Käse gefüllten Blätterteigtaschen, gebacken haben. Sie werden später beim Gottesdienst und während des Festes herumgereicht. So wie der Chacha, der selbstgebrannte Schnaps, der bei keinem Anlass fehlen darf. In dem kleinen, vollkommen ausgemalten Kirchlein macht er wieder und wieder die Runde, in einer Plastikflasche von Mund zu Mund. Die Kapelle stammt noch aus der Frühzeit des Christentums im 1. Jahrhundert. Einen Geistlichen gibt es hier oben in den Bergen nicht. Den Gottesdienst übernehmen die Dorfältesten.
Madonna Anna und Eka betreten mit dem geweihten Brot die kleine Kapelle. Die Dorfältesten folgen ihnen. Auch dieses Jahr muss wieder ein Hammel sein Leben lassen für Gott und vor allem zum Wohle der Swanen und der Dorfbewohner Lakushtis. Das Gebet steigert sich, gerät zum wilden archaischen Gemurmel, das zusammen mit dem Chacha zu einer Art Trance der Dorfältesten führt. Ob gottgefällig oder nicht, die tiefe Spiritualität der Menschen von Lakushti ist nicht zu überhören. Die Kinder üben eigene Lieder ein, während die Frauen das für Swanetien typische Sommersalz mit dem Mörser frisch für das Fest herstellen, um die köstlichen swanetischen Gerichte auch entsprechend zu würzen.
Viel Koriander und Dillsamen, ein wenig Pfeffer, Zwiebeln und Calendula und natürlich möglichst viel Knoblauch und Chili.
Die Nudelmaschine für die gefüllten Teigtaschen rattert den ganzen Nachmittag. Heraus kommen leckere Chinkali, bestehend aus Weizenmehl, gefüllt mit Hackfleisch und Gemüse. Das Dorf feiert, singt und tanzt bis in die Nacht hinein. Erntedank im hohen Kaukasus.
Erst Stunden später kehrt Ruhe ein in Lakushti. Das Dorf legt sich schlafen. Ein letztes Lied der Schwestern begleitet die Dorfbewohner auf dem Heimweg.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Swanetien im hohen Kaukasus, die letzte Wildnis Europas. Eine Sendung von Ariane Hummel. Es sprachen neben weiteren Volker Hanisch und Sandra Koop. Technik Doris Umland, Regie Marion von Klarenau, Redaktion Wolfgang Heinemann. Divo oi rajul de jirda oi alilo sai alilo sai talilo. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.